Good morning, Endoscopy.
Der Endo-Podcast mit Alexander Meining und Gästen.
Liebe Freundinnen und Freunde der Endoskopie, liebe Hörerinnen und Hörer unseres 14-tägig erscheinenden Podcasts Good Morning Endoskopie. Wir hatten ja zuletzt eine Doppelfolge mit Idris Vidi. Und jetzt würde ich sagen, kehren wir wieder zurück zum Business as usual. Ein Thema, ein Gast. Ich fange gleich mal an. Das Thema ist heute endoskopisch intermuskuläre Dissektion bei Rektumkarzinom. Der Gast ist Jürgen Pohl. Jürgen, herzlich willkommen. Schön, dass du mitmachst.
Ja, danke Alex. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich drüber.
Ja, Jürgen, fast alle kennen dich ja über den Endoclub Nord, über deine Tätigkeit und über dein Auftreten auf unterschiedlichen Kongressen oder wo auch immer du so bist. Aber wenn du vielleicht für die, ich würde mal sagen, 1% in etwa, die dich nicht so gut kennen, nochmal so ein bisschen auch vielleicht darstellst, wer du eigentlich bist, wo du jetzt bist und vor allem, wie du da auch hingekommen bist, wo du jetzt bist.
Also es ist komplett verzeihbar, mich nicht zu kennen, aber ich kann ganz kurz mal zu meiner Person sagen, also in der Gastroenterologie bin ich jetzt schon eine ganze Weile, ich glaube seit 27 Jahren bin ich da tätig, habe mal angefangen meine Berufsausbildung in Heidelberg, habe da auch habilitiert. Und habe dann gewechselt in die Horst-Schmidt-Klinik nach Wiesbaden. Und das war unter dem Professor L. ja ein bekannter Hotspot für Endoskopie. Und dann bin ich nach 7 Jahren nach Berlin gegangen, war 2 Jahre in Friedrichshain tätig, habe eine tolle Zeit gehabt. Und dann bin ich 2015 eingeladen worden, hier die Nachfolge vom Fritz Hagenmüller zu übernehmen, in die Asklepios-Klinik Altona. Und das ist natürlich klasse. Und du hast das gerade schon erwähnt. Verbunden damit ist auch einer der wissenschaftlichen Leiter beim Endoclub Nord zu sein jedes Jahr. Und das macht natürlich wahnsinnig Spaß und inspiriert.
Also das heißt, du hast quasi dann letztes Jahr schon dein 10-jähriges Altona-Jubiläum feiern können?
Unfassbar. Also das Konfetti, das liegt quasi noch auf dem Boden hier. Aber ich konnte das auch nicht glauben. Du kennst das, Alex. Ne? Die Zeit verfliegt immer.
Das sind tatsächlich schon
10 Jahre hier.
Ja, Wahnsinn. Und du bist aber kein Hamburger.
Aus Düsseldorf. Ja. Und habe aber ganz früh hier die Stadt Hamburg lieben gelernt. Als Düsseldorfer, da liebt man, wenn man Fußball mag, eben auch Fortuna Düsseldorf. Und deswegen haben mich die Auswärtsspiele immer schon zum HSV geführt.
Wenn sie mal in der gleichen Liga waren, ne?
Ja, genau.
Ja, Jürgen, aber wir sind ja eigentlich nicht hier, jetzt sage ich mal, über Fußball zu reden oder über Düsseldorf und Hamburg, sondern wir wollen natürlich über die Endoskopie reden. Und wir wollen natürlich über die interventionelle Endoskopie reden. Und das Thema, was wir und beide uns ja eigentlich ausgesucht haben, ist was du, glaube ich, jetzt auch schon eine Zeit lang machst. Du warst, glaube ich, auch so mit einer der ersten, die es in Deutschland gemacht haben. Und zwar die endoskopische intermuskuläre Dissektion. Vielleicht vorwegnehmen, wir haben es mal ganz kurz, habe ich es mal mit Thomas Rösch angesprochen. Das war, glaube ich, die Folge 84. Da ging es allgemein mehr so um alles, was jetzt mehr so weg von der Mucosa geht. Aber vielleicht kannst du die Methode noch mal kurz erklären, was es eigentlich ist und wann man es eigentlich macht.
Die Methode ähnelt ja der ESD sehr stark. Vom Prinzip hat man ein Messerchen, mit dem man dissoziiert, nur die Dissektionsebene ist anders. Bei der ESD, wie der Name sagt, wählt man sich die Submucosa zur Dissektion aus. Nun macht man ja die ESD eigentlich besonders dann gerne, wenn da ein Karzinom zugrunde liegt und das infiltriert ja relativ häufig die Submucosa. Und man weiß, dass bei submukosalen Karzinomen, also wenn die Neoplasie in die Submucosa eindringt und man macht eine ESD, hat man recht häufig eine R1 oder eine RX-Situation, weil die Tumorausläufer in die Resektionsebene hineingehen. Und das ist natürlich bei einem eigentlich onkologischen endoskopischen Verfahren eine recht ungute Situation. Und deswegen wählt man bei der EID eine ganze Ebene tiefer, nämlich die Dissektionsebene ist dort die Schicht zwischen der dicken zirkulären oberen Muscularis propria und der hauchdünnen longitudinalen Muscularis propria. Zwischen diesen beiden Schichten gibt es eine ganz feine bindegewebige Verschiebeschicht, auf der wird dissoziiert. Und genauso wie bei der ESD kann man eben diese Schicht auch anspritzen, etwas verdicken und dann hier sauber resezieren, sodass dann im Resektat fast die gesamte Muscularis propria, nämlich der dicke zirkuläre Anteil, mit drin ist. Und das erlaubt es eben bei tiefer infiltrierenden Karzinomen auch noch eine R0-Resektion vorzunehmen als Endoskopiker.
Jetzt hast du ja schon gesagt, die dünne zweite sozusagen muskulare Schicht, die longitudinale, die auch sehr dünn ist. Wie oft ist es denn dann tatsächlich auch mal eine komplette Dissektion durch die Muscularis? Ne? Also kann man das immer so sauber trennen? Und dann ist natürlich auch noch so ein bisschen die Frage, wir reden ja hier auch nur übers Rektum letztendlich. Spielt es da vielleicht auch eine Rolle, dass hier noch ein bisschen mehr Sicherheit ist? Oder wie siehst du das?
Man braucht eine dicke Muskulatur, die ist im mittleren und unteren Rektum gegeben, mit dieser gut definierten Zwischenschicht. Und die findet sich so eigentlich nur in den letzten zwei Dritteln des Rektums. Also die hat man ansonsten im Gastrointestinaltrakt nicht. Im Antrum lässt sich das auch etwas nachvollziehen, aber da gibt es nur ganz wenig Erfahrung mit der Präparation der Muscularis propria. Das heißt, das ist eine Sondersituation, die wir uns da unten nutzbar machen können, weil insbesondere geht es uns ja auch um den Organerhalt beim Rektum, gerade bei tief sitzenden Rektumneoplasien. Ja.
Hängt mit was zusammen? Warum ist Rektum, sage ich mal, warum darf man im Rektum auch noch ein SM2 oder 3 resizieren, während man jetzt zum Beispiel, sage ich mal, im Magen oder im Esophagus, da sagen wir, um Gottes Willen, auf keinen Fall?
Ja, da gibt es mittlerweile eigentlich eine recht gute Datenlage zu, die sich auch in der neuen Leitlinie ja der DGVS zum kolorektalen Karzinom widerspiegelt, dass die submukosale Infiltrationstiefe als alleiniger Risikofaktor eigentlich kein guter Prädiktor für eine Lymphknotenmetastasierung ist, sondern dass da die Risikofaktoren, auf die es ankommt, eher die Lymphgefäßinfiltration und auch das Grading ist. Ja. Jetzt muss man sagen, je tiefer es reingeht in die Submucosa, desto höher auch die Wahrscheinlichkeit, dass man einen L1-Befund im Resektat hat. Ja. Aber hat man den nicht, dann ist man auch nach der Resektion von tiefsubmukosalen Karzinomen sicher. Das heißt, die gelten dann als kurativ resiziert. Und das ist was Neues in der Leitlinie, was endoskopische Resektionen hier in dem Bereich auch erlaubt, nämlich die Konsequenzen für den betroffenen Patienten, gerade im mittleren und distalen oder im unteren Rektum, die sind ja enorm. Ne? Mit einer Rektumamputation oder zumindest einer chirurgischen Entfernung des Gesamtorgans.
Ja. Naja, ich sage ja auch immer, so ein Schließmuskel, an dem hängt man ja eigentlich schon, weil er ja schon eine relativ wichtige Funktion hat.
Manche Leute vermissen ihn danach,
Und deswegen denke ich, ist es eigentlich schon, also es ist ja schon auch wieder ein wunderbares Beispiel davon, wie sich die Endoskopie letztendlich auch weiterentwickelt, wenn man sich das mal so überlegt. Ne? Also zunächst haben wir nur mit der Schlinge angefangen, dann haben wir irgendwann mal ESDs gemacht, jetzt sind wir mittlerweile schon bei T1, SM bis zu SM3-Tumoren, also wo die gesamte Submucosa aufgebraucht wird und das ganze Organ erhalten. Also es ist ja schon letztendlich doch ein erheblicher Benefit und auch ein Fortschritt in der Methode. Wann entscheidest du denn, wann du bei einem Patienten jetzt eine ESD machst oder eine EID oder vielleicht einfach auch nur eine Schlinge rumlegst? Was sind so die Kriterien, wo du sagst, bei dir in der Frühbesprechung Endoskopie, da machen wir jetzt heute eine EID?
Also wenn man das für eine Neoplasie macht, die EID, also es gibt auch unterschiedliche Indikationen, das muss man sagen, aber wenn man das für eine suspekte Neoplasie macht, wo man sagt, okay, das kann ein Karzinom sein, dann würde ich der EID sofort den Vorzug geben, weil bei tieferer Submucosa-Infiltration ist die R1 oder RX-Rate bei einer ESD ungefähr bei 50%. Ja. Das schneidet die gar nicht so gut ab, wie wir denken. Und die EID ist eine, wenn man das so ein bisschen Erfahrung damit hat, eine sehr sichere Methode. Ja. Und das gilt aber erstmal wirklich als Exzisionsbiopsie. Und anhand dieses Resektates dann muss man die weitere therapeutische Weichenstellung dann vornehmen. Dann wird das Präparat dann evaluiert nach den Risikofaktoren und dann entscheidet sich, ob das eine kurative, alleinige Maßnahme war oder ob Anschlussbehandlungen benötigt werden.
Machst du dann Endosono vorher oder ein MR-Becken oder richtest du dich da rein nach dem endoskopischen Aspekt der Läsion?
Also wenn ich eine oberflächliche Neoplasie vermute, dann reseziere ich das primär.
Okay.
Wenn es aber eingesenkte Befunde sind mit den Chickenpox außenrum, wo man Lymphgefäßstauung hat, Warnzeichen, dann machen wir eigentlich immer auch eine Truss, gegebenenfalls ein MRT-Becken. Und das ist das Wichtigste. Das sind ja distale Befunde im Rektum mit Palpation. Ja. Und ich glaube, das vergisst man. Man denkt da häufig viel zu technisch. Allein die Härte und Verschieblichkeit.
Mhm.
Das grundlegende Problem ist ja, dass wir ein wirkliches Problem haben im Staging von Tumoren im Rektum. Das ist auch ein bekanntes Phänomen, dass es auch bei Schnittbildgebung und bei Truss in vielen Fällen zu einem Overstaging kommt. Tumoren, die im unteren Rektum sind, die kann man mit dem MRT und auch mit der Trust kann man nicht zwischen tiefsubmukosal und T2 unterscheiden. Da sind die Methoden überfrachtet. Und wir haben schon häufiger auch Neoplasien reseziert, die sogar im MRT T3 waren, aber endoskopisch nicht so aussahen. Und dann gehen wir es an und schauen uns an, wie die Schichten sind. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass man abbricht.
Ja.
Das kommt aber sehr, sehr selten vor. Häufig liegt da ein Overstaging vor und dann darf man diese Patienten nicht einfach in Weichenstellung begeben, die viel zu invasiv sind.
Jetzt mal ganz pragmatisch gefragt, also gibt es denn auch die Situation, wo du dann einfach sagst, du fängst jetzt mal mit einer ESD an und siehst, wenn das jetzt irgendwie, wenn das zu sehr verbacken ist mit der Unterlage, dass du dann auch switchst, dass du umsteigen kannst, ist das auch noch eine Option? Ja, also dass man einfach mal sagt, man guckt mal, wie sich's abhebt und wenn sich's nicht abhebt, mache ich halt dann eben eine Schicht tiefer sozusagen. Ne?
Das ist ohne Probleme möglich, weil man die Präparationsebene ändern kann. Das ist sogar ganz, ganz häufig der Fall, wenn es sich gar nicht um vermeintliche Tumoren, sondern um Rezidivadenome mit ausgeprägter Narbenbildung handelt. Wir haben gerade jetzt eben eine Prozedur beendet, da ist das schlichtweg nicht mehr möglich, in der Submucosa zu präparieren, weil es die in der Narbe gar nicht mehr gibt. Dann kann man deutlich sicherer präparieren in der zwischenmuskulären Schicht und kann dann auch noch diese komplett vernarbten Befunde gut entfernen. Da ist ja die Indikation eben gar nicht die vermutete tiefe Infiltration, sondern die komplette Vernarbung.
Also die technische Machbarkeit letztendlich einfach, dass es halt nur so geht.
Absolut.
Jetzt haben wir ja noch eine andere Methode, auch wenn es darum geht, in der tieferen Schicht zu arbeiten, wo wir vielleicht auch noch kurz drauf eingehen müssten, die Vollwandresektion. Ist ja auch letztendlich was, wo man sagen kann, wenn sich das in der Submucosa weiter einsetzt, kann ich auch eine Vollwandresektion machen. Wo siehst du denn da die Probleme, beziehungsweise wann würdest du sagen, das ist jetzt vielleicht eher nicht so gut, hier macht doch eine EID mehr Sinn?
Also im Rektum ist die Notwendigkeit einer Vollwandresektion mit so einem FTRD-System nahezu nicht gegeben aus meiner Sicht. Die hat ihre Indikationen im Kolon oben, aber im Rektum hat die Vollwandresektion folgende Probleme. Also A, ist sie häufig gar nicht Vollwand, wenn man es möchte,
weil sich das
Gewebe unten durch das umgebende Fettgewebe im Mesorektum gar nicht so gut mobilisieren lässt. Das ist das eine.
Ja.
Und das zweite ist natürlich die limitierte Größe auch, die Befunde haben dürfen, damit sie mit so einem Vollwand-Device entfernt werden können. Und das dritte ist auch nicht ganz unwesentlich. Handelt es sich um einen Patienten, der unter Umständen noch später operativ nachresiziert werden könnte, wenn das nicht ausgeschlossen ist, dann hat man, wenn denn die Vollwand mit diesem Vollwand-Device klappt, auch immer eine Eröffnung des Mesorektums und eine Vernarbung des Mesorektums dabei. Und das hast du eben bei der EID nicht. Du bist nicht größenlimitiert und lässt auch, indem du die äußerste Hülle quasi intakt lässt, mit dieser ganz, ganz dünnen Muskulatur, lässt du auch das Mesorektum unangetastet.
Ja.
Und da gibt es ja auch Berichte, dass dann letzten Endes die Resektion für den Chirurg auch nach diesen Mercury-Kriterien eingeteilt vom Resektat des Rektums, dass es da keine Qualitätsabstriche gibt. Das halte ich auch für wichtig.
Aber dann kann man vielleicht mal so als kleines Zwischenfazit mal sagen, vor allem wenn es im unteren oder Sphinkter nah lokalisiert ist, mittleres Rektum sicherlich eher eine EID. Die chirurgische Resektion, machen wir das noch? Brauchen wir die überhaupt? Also jetzt eine klassische TEM, würde ich mal sagen, oder ist die jetzt sozusagen eigentlich, ja, wenn man einen Endoskopiker hat, der eine EID macht, eigentlich gar nicht mehr notwendig?
Genau so würde ich sagen. Ne? Ja, weil die TEM, die ist aufwendig, die hat auch nach vielen Jahren, ich sag mal vielleicht 2 Jahrzehnten, kaum Akzeptanz in der chirurgischen Community. Es gibt ja noch die Weiterentwicklung, die TAMIS,
ja, richtig. Ne,
transanale minimalinvasive Chirurgie mit so einem Port-System. Ja. Aber das ist auch hochgradig komplex mit diesem System, sagen die, die es anwenden. Wenn die Neoplasie letzten Endes an den Analkanal anreicht, man braucht mindestens 3 Zentimeter Abstand zur Linea dentata, muss ein Pneumorektum anlegen. Also es ist so, diese Methoden, ich sag mal, wenn jemand das gut beherrscht, ne, dann gibt es viele Wege, die zum Ziel führen. Aber wenn man als Endoskopiker mit der EID vertraut ist, glaube ich, ist der Einsatzbereich dieser minimalinvasiven chirurgischen Methoden extremst begrenzt.
Ja, okay. Super. Ja, jetzt haben wir viel über die Methode gesprochen, über die Vorteile auch. Jetzt vielleicht nochmal ganz kurz die Ergebnisse auch zusammengefasst. Was ist denn so die Komplikationsrate und was ist so ungefähr die Erfolgsrate? Also sprich, bemessen jetzt an der R0-Resektion. Hast du da irgendwelche Zahlen zur Verfügung?
Ja, es gibt natürlich als größte Studie, die gerade jetzt voll publiziert worden ist in GATT, das sind immerhin mal über 150, ab 177 Fälle. Mhm. Und handelt es sich um oberflächliche Neoplasien oder um welche, die tief in die Submucosa hinein infiltrieren, dann ist die R0-Rate, das ist ja schon mal ein wesentlicher technischer Erfolgsfaktor, liegt deutlich über 90%, ne? So bei 95%. Und selbst T2-Karzinome, die ja gar nicht in der Studie intendiert waren, aber manchmal gibt es eben Tumoren, die berühren dann die Muskularis, selbst die kann man noch in ungefähr 50% der Fälle R0 resezieren. Das ist die technische Facette. Und es kommt aber natürlich am Ende an auf die klinische Dimension. Und wenn man das in dieser Indikation, submukosal, tief infiltrierende submukosale Karzinome in dieser Indikation anwendet, dann können 85-90% der behandelten Patienten ihr Rektum behalten. Also bei Tumoren, die keine weiteren Risikofaktoren mehr hatten, weiß man, dass das Lokalrezidivrisiko oder das lokoregionale Rezidivrisiko doch sehr, sehr klein ist. Und in dieser Studie, die ich gerade angesprochen habe, war es 7%. Also Organerhalt lag hier bei 95% in dieser Gruppe. Und das ist natürlich ein Wort. Das waren ja früher Patienten, die wären alle beim Chirurgen vorgestellt worden, um das Organ zu entfernen. Und das ist eine Situation, wenn man das mal auf Deutschland betrachtet, die ist ja gar nicht ganz so selten. Also wir haben in Deutschland ungefähr 18.000 Erstdiagnosen von Rektumkarzinomen und da sind ungefähr 4.000 im wirklich frühen Stadium. Das sind genau die Fälle, über die wir heute hier reden.
Ja, super. Ja, wunderbar. Also ich sehe schon, hier haben wir wieder mal in der Endoskopie was gefunden, was sicherlich sich etablieren wird, weil es einfach von den Daten ja so überzeugend ist. Jürgen, ich möchte zum Schluss unseres Podcasts vielleicht auch noch deine Einschätzung haben wollen, was auch ein Patientenkollektiv betrifft, was eigentlich gar nicht so selten ist. Also wir reden jetzt gar nicht so unbedingt über die Frühkarzinome, auch jetzt bis T1, SM3, sondern wir reden ja auch über das, was onkologisch anderweitig machbar ist, also sprich Immuntherapie, die totale neoadjuvante Therapie mit Bestrahlung und Chemotherapie. Und auch da haben wir jetzt neuerdings immer diese Watch-and-Wait-Strategie, was ja auch wunderbar ist, weil die Patienten mehr oder weniger operiert werden. Jetzt gibt es ganz neuere Daten, ein paar Kasuistiken, die man immer wieder so liest, von einer endoskopischen Therapie, wenn sozusagen ein kleines Rezidiv wieder aufpoppt oder wenn noch ein kleiner Rest da ist. Hast du da auch mal Erfahrung gemacht oder was hältst du denn davon? Also eine Kombination Endoskopie mit Radiochemotherapie zum Beispiel.
Also es gibt ja eine Studie, die gerade akzeptiert worden ist vom Michal Kaminski. Da haben wir auch drei Fälle zu beigetragen. Das sind natürlich alles Einzelfälle und das ist eine Fallsammlung. Ja. Wir haben drei Fälle beigetragen, wo sich nach einer total neoadjuvanten Therapie noch minimale Neoplasie-Reste gefunden haben. Das ist ja auch was total Spannendes, weil bei der neoadjuvanten Therapie natürlich die Karzinomanteile häufig sehr gut zusammenschrumpfen, aber die Adenomanteile der Läsion unter Umständen gar nicht so gut auf Strahlen und Chemo ansprechen. Das ist so ein bisschen auch der Hintergrund dabei, ob man nicht die Reste noch beseitigen kann mit einer lokalen endoskopischen Maßnahme. Und von den drei Fällen, die wir hier gemacht haben, einen habe ich auch mal im Rahmen des Endoclubs mit einer EID therapiert, hatte ein Patient, einer von denen, eine kurative Situation, wo wir die Neoplasie, die noch da war, komplett entfernen konnten. Die anderen hatten kleine Tumorzellnester schlecht lokalisiert, die überall im Gewebe verteilt waren, bei denen man nicht davon ausgehen kann, dass man die jetzt auch komplett entfernt hat. Und das sind dann Patienten, so die werden dann sicherlich nachresiziert werden müssen.
Ja, und ich habe auch die Erfahrung gemacht, es ist natürlich auch eine wirklich schwierige EID oder was auch immer, Resektion nennen wir es jetzt mal, ja, weil du ja die Schichten ja gar nicht mehr so richtig erkennst. Aber auf der anderen Seite, wenn das Ding natürlich komplett rausgeht, ja, also ich würde sagen, besser geht's nicht, ne?
Stimmt, ja. Grundvoraussetzung ist natürlich, dass die Menschen, die man da behandelt, alle verstehen, dass das nur in Kombination mit einer ganz strikten Nachsorge verantwortbar ist, ne?
Ja, Jürgen, also unglaublich spannendes Thema, ja. Und ich finde ja gerade so diese Kombinationsaspekte immer sehr, sehr interessant. Und auch Organe halt ist ja auch so ein neues Schlagwort, ich glaube, mit dem gerade wir Endoskopiker oder interventionelle Endoskopiker da uns auseinandersetzen müssen, was natürlich uns vor allem auch betrifft. Jürgen, ich hoffe, dass wir noch ein paar mehr Fälle von dir dazu sehen, hören und auch lesen werden. Es ist sicherlich ein Thema, was uns, glaube ich, jetzt mal noch die nächsten Monate und wahrscheinlich auch 1, 2, 3, 4 Jahre auch mit beschäftigen wird. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für deine kompetenten Antworten. Danke fürs Mitmachen. Vielleicht noch so zum Abschied. Vorm Endoclub Nord ist nach dem Endoclub Nord. Wird es auch da was zu EID geben? Hast du schon so irgendwie was in Planung, in petto in Anführungszeichen?
Also warten tut da natürlich fallmäßig jetzt nichts, aber wir haben als einen unserer Experten gewinnen können, den Leon Moons. Das ist ja einer der Hauptautoren ICON-Studie, wo es um die EID geht. Und wir werden sicherlich auch da wieder die Technik auch mal zeigen, damit man einen Eindruck davon bekommt. Ja. Und Alex, mir hat das auch richtig Spaß gemacht mit dir. Wirklich herzlichen Dank für die Einladung. Good Morning Endoscopy ist eine super Idee, um viele Leute für Endoskopie zu begeistern.
Ja, toll, dann nehme ich die Blumen auch gleich mit nach Hause, in Anführungszeichen. Und sag mal, ja, wir wünschen uns beide nochmal einen schönen Tag. Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wünsche ich natürlich das Gleiche. Ich hoffe, es hat Ihnen auch dieses Mal wieder Spaß gemacht. Wir hören uns dann wieder in 14 Tagen. Bleiben Sie auf jeden Fall dran. Bis dann, auf Wiederhören, Ihr Alexander Meining.
Wollen Sie mehr zu den angesprochenen Themen lesen? Besuchen Sie unsere Webseite www.endoscopy-campus.com und folgen Sie uns auf LinkedIn, Instagram, Facebook und Twitter. Für Fragen und Anregungen zum Podcast senden Sie uns eine E-Mail an podcast@endoscopy-campus.com. Außerdem freuen wir uns auf Ihre Kommentare zu unseren Beiträgen in den sozialen Medien. Diskutieren Sie mit uns. Ihre Themen sind uns wichtig.